April, der macht, was er will. Und mit diesen Worten heiße ich euch recht herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe des Halbzeit-Podcasts mit mir, dem Crazy, und natürlich wieder an meiner Seite, der Niki.
Servus Crazy, es ist wieder mal soweit, Folge 5 ist jetzt dran.
Genau, ja. Wie geht's dir?
Mir geht's gut.
Ostern schön verbracht.
Ostern schön verbracht mit der Familie. Und ja, Corona-Lockdown ist halt immer noch,
das geht viel, einem schon viel war mehr. Nicht möglich, außer nur viel zu essen und sich dann nach Hause zu rollen quasi.
Das stimmt, ja. Viel Schokolade bekommen,
oh, ja.
Und schon viel gesündigt. Also war ein schönes Osterfest.
Genau, so gehört es auch. Und wir haben heute viel vor. Mhm. Wir haben ein richtig cooles Thema, welches du uns näher bringen wirst und wir darüber diskutieren werden. Natürlich auch Kuriosität, eine sehr witzige, ein bisschen noch um Ostern.
Mit Osternbezug,
ja. Genau, um das endgültig zu verabschieden dann, zumindest für dieses Jahr. Aber wir wollen natürlich auf die Champions League eingehen. Mhm. Das ist natürlich das prominenteste Turnier, auch wenn wir über die Super League gesprochen haben.
Ja.
Die Zukunft wird zeigen, was sich da eignen wird. Aber im Falle dieser Aufnahme müssen wir auch darauf eingehen, es wird wahrscheinlich schon das Rückspiel gespielt worden sein.
Deswegen, das stimmt, ja. Wir sind ein bisschen zu früh dran, ja.
Genau, ja. Wenn ihr das hört, dann werden wir jetzt mal den Predictor machen. Wir werden jetzt drüber sprechen, was wir im Rückspiel erwarten. Mhm. In dem Moment, wo ihr das hört, ist das Rückspiel gelaufen und unsere quasi Predictor ist aufgegangen oder eben nicht. Und ich würde da gleich mal den Steilpass zu dir
passen. Ja, wir müssen uns jetzt entscheiden, weil jetzt sind ja nur zwei Spiele bis jetzt gespielt.
Ja, ich würde sagen, wir machen einfach alle.
Aha.
Und wir haben halt bei zwei Begegnungen das Hinspiel. Und das ist einmal Manchester City gegen Borussia Dortmund, das 2-1, auch wenn es eigentlich 2-2 hätte ausgehen müssen, meiner Meinung nach. Was sagst du, Niki, was passiert da im Signal Iduna Park?
Puh, ja, wenn Haaland plötzlich wieder in Torlaune kommt, könnte ich mir schon noch Chancen ausrechnen, weil ein Auswärtstor haben sie. Und im Signal Iduna Park, jetzt sind halt keine Fans dabei.
Das stimmt, ja.
Das ist halt auch irgendwie so die Krux dabei. City ist halt sehr dominant die Saison. In der englischen Premier League führt man da mit weiß nicht wie vielen Punkten im Voraus. Und es schaut nicht so gut aus für den BVB. Die sind einfach nicht konstant in der Saison. Ich denke, dass sich City knapp durchsetzen wird, obwohl Dortmund mit dem Auswärtstor sich schon eine ganz gute Ausgangslage in eine ganz gute Ausgangslage gebracht hat. Und man muss auch sagen, in dem Hinspiel jetzt haben sie eigentlich eine gute Leistung gezeigt. Und wie du angesprochen hast, der Schiedsrichter hat dann eigentlich das eine Tor geklaut. Und von dem her kann man sagen, Dortmund hat sich mehr als solide präsentiert gegen so einen übermächtigen Gegner.
Absolut, ich fand die Performance sehr stark. In der Liga kann man schwer erklären, warum das so ein Hin und Her ist mit der Form. Vielleicht ein bisschen Backstage-Schwierigkeiten mit Haaland und seinem Spielerberater. Wink, wink. auf jeden Fall werde ich auch sagen, dass City weiterkommt. Ich glaube, es wird sich am Ende einfach, man muss es so sagen, die bessere Qualität durchsetzen. Es ist bei City niemand verletzt, muss man sagen. Es ist einfach jeder verfügbar. Und wenn ich sehe, was Kevin De Bruyne macht, dann noch in der späten zweiten Halbzeit, ich glaube, das war kurz vor der Nachspielzeit oder davor, keine Ahnung. Es ist schwierig, da gegen sie zu wetten, aber wie gesagt, es bleibt spannend, aber ich gehe auch davon aus, dass City weiterkommt. Das zweite Spiel war etwas eindeutiger. Real Madrid hat in ihrem kleinen Bernabeu
Alfredo Di Stefano, glaube ich.
Alfredo Di Stefano, wunderschön ausgesprochen.
Dankeschön.
Liverpool besiegt mit einem 3-1. Die erste Halbzeit war Liverpool sehr, sehr schwach. Ich glaube, sie hatten 0 Schüsse aufs Tor und ein Expected Goal von 0,00.
Das hört sich schlecht an, ne?
In der zweiten Halbzeit ging es besser. Salah hat 2-1 auf 2-1 gestellt und es schien so, als würden sie Real einen besseren Kampf bieten. Aber am Ende hat das Real sehr gut gespielt. Also sie haben ihre Schnelligkeit, finde ich, sehr gut ausgespielt und am Ende muss man sagen, Phillips und Kabak vielleicht noch zu uneingespielt, auch wenn ich zugeben muss, dass sowohl Phillips als auch Kabak sehr gute Optionen sein können in Zukunft. Aber ich werde sagen, es wird schwierig da für Liverpool. Wenn es Zuschauer geben würde an Anfield, würde ich anders tippen. Da werde ich ehrlich sein.
Ja. Ein weiteres Wunder an der Anfield Road. Aber
würde ich ohne definitiv nicht ausschließen. Ja. Aber auch die Heimform in der Liga und gepaart mit eben einem leeren Kopf, sage ich, dass Liverpool vielleicht sogar gewinnt, aber es am Ende nicht reicht. Deswegen Real in dieser Begegnung für mich im Halbfinale.
Ja, stimmt. Also bei Real sind ja auch defensiv Ausfälle gewesen. Varane kurz davor mit einem positiven Corona-Test und ich glaube Ramos ist jetzt verletzt. Ja. Das heißt, bei denen haben auch Nacho
und ich glaube, Mandy, aber der war
auch außen. Jetzt fällt mir sein Name nicht ein. Portugiese oder Brasilianer?
Ja.
Militao. Eder Militao. Der jetzt auch nicht so viel Erfahrung hat, aber Nacho, ich glaube, der hat mit Real eben auch die ganzen Champions League-Siege mitgemacht, hat auch immer wieder ausgeholfen. Die haben da schon mehr Erfahrung in der Defensive gehabt und Real hat das, finde ich, sehr solide runtergespielt. 3-1 stark. Also ich hätte mir nicht so ein eindeutiges Ergebnis erwartet. Ich glaube auch, dass sie das im Rückspiel, auch wenn sie verlieren sollten, dennoch machen werden und ja ins Halbfinale vorrücken.
Ja, dann bleiben noch zwei Begegnungen. Wir haben FC Porto gegen den FC Chelsea. Eine sehr spannende Begegnung, muss ich sagen. Mhm. Und ich tue mir schwer, hier mich festzulegen, weil vielleicht liegt es auf der Hand, vielleicht auch nicht. Chelsea mit Tuchel, ein irres Resultat gegen West Brom, ja. 2-5. Es scheint wohl ein paar Schwierigkeiten noch mit Rüdiger zu geben und ja, vielleicht sorgt das für die ein oder andere Unruhe backstage bzw. am Rasen. Porto hat mir sehr gut gefallen gegen Juve, aber es könnte sein, dass auch hier einfach die Spielerqualität dann für den ausschlaggebenden Punkt sorgt. Auch wenn Pulisic jetzt auch raus ist.
Mhm.
Dennoch glaube ich, dass Tuchel das irgendwie hinbekommen wird. Sehr, sehr knapp, sage ich, wird am Ende Chelsea ins Halbfinale einziehen.
Ja, davon würde ich jetzt auch ausgehen. Also Porto hat mir auch gefallen. Also gegen Juve, das war ja auch so ein Krimi am Ende. Ja. Mhm. Und ich finde, Chelsea ist nach wie vor trotz dieser Niederlage schon konstant. Tuchel hat sie ja wirklich auf einen guten Weg gebracht. Auch wenn es da jetzt ein paar Schwierigkeiten mit Rüdiger gibt, denke ich, dass trotzdem Chelsea das machen wird. Es könnte wahrscheinlich knapp werden, davon gehe ich irgendwie auch aus, aber Chelsea wird sich durchsetzen.
Und dann noch abschließend das Rückmatch des letztjährigen Finalspiels. PSG gegen Bayern München. Das wird sehr spannend. Ein Clash von Superstars, ja, Mbappé, Neymar, Lewandowski, Gnabry.
Lewandowski fehlt
gegen beiden Spielen.
Ich weiß nicht, ob es im Rückspiel, ob er dann schon fit ist, aber im Hinspiel, das kommt noch zu früh für ihn.
Ja, gegen Leipzig hat sich das nicht wirklich negativ irgendwie
ausgewirkt,
danke. Und ja, Flick scheint das Ganze gut unter Kontrolle zu haben und bei Paris, die Liga hat einen harten Dämpfer bekommen gegen Lille.
Mhm.
Neymar ist auch vom Platz geflogen, deswegen, ja, das Ganze wird vielleicht sich positiv auswirken, so quasi, dass man sich nur auf die Champions League konzentriert, da die Liga fast verloren ist. Also es ist nichts komplett verloren, aber Lille sieht da schon wieder sichere Sieger aus. Aber ich weiß nicht, gegen die Bayern zu wetten ist eigentlich immer schwierig. Also ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal Bayern nicht ins Halbfinale gekommen ist. Also es muss auch schon Ewigkeiten her sein. Deswegen ist das für mich, vielleicht wird es sogar sehr deutlich. Ich sage, dass hier Bayern deutlich weiterkommt.
Okay, ja, ich war bis jetzt ganz bei dir. Ich weiß nicht, ob es dann wirklich so deutlich wird. Lewandowski-Ausfall haben sie ganz gut mit Choupo-Moting hinbekommen. Der hat jetzt nicht die gleiche Rolle gespielt. Man hat es irgendwie versucht, aber natürlich hat ein Choupo-Moting auch ein bisschen andere Qualitäten. Spielt
übrigens gegen seinen Ex-Fan.
Stimmt, ja, das ist ja kurios.
Ja.
Hat er nicht dann auch noch im Finale gespielt letztes Jahr? Ist er nicht auch noch reingekommen?
Es kann gut sein, dass er eingewechselt wurde, definitiv, ja.
Ja, ich glaube, dass es nicht ganz so deutlich ausgehen wird. Dennoch bin ich schon davon überzeugt, dass die Bayern das bewerkstelligen und das Star-Ensemble um Mbappé, Neymar und Co. Da irgendwie zu stoppen. Ich glaube, die Bayern machen es. Flick ist da auch taktisch ganz gut, ganz gut drauf. Und
ja, ihr werdet das schon bald erfahren, wie es da weitergehen wird. Mhm. Die Rückspiele finden ja demnächst statt. Und dann werden wir sehen, ob wir hier wirklich uns als
ob wir uns hier blamieren
oder
kassieren.
Blamieren oder kassieren, ja. Der Elton sitzt da neben mir.
Ja.
Ich würde sagen, Niki, bevor ich dich auf den Weg schicke, wird es natürlich Zeit für
den Fußballbegriff des Tages.
Jawohl, und zwar haben wir etwas genommen, was wahrscheinlich viele von euch kennen, aber viele haben den Fußball nicht mit diesem Spielertypen kennengelernt, und zwar ist es der Libero. Und zwar hat man früher eine sehr interessante Spielweise gespielt, das war das 2-3-5-System, ja. Und prominent dafür ist der Kaiser, Franz Beckenbauer.
Schon wieder der Kaiser, den hatten wir schon mal.
Den hatten wir schon mal, ja. Und der hat die Rolle, eine defensive Rolle, die hat aber sehr offensiv geprägt. Also er hat quasi das Spiel an sich gezogen und ist mal durch das Mittelfeld spaziert und hat die Bälle verteilt und ist dann im Offensivspiel dann mit nach vorgekommen und hat dann entweder Hoeneß oder Müller quasi bedient. Das System hat sich dann immer weiter verabschiedet. Man hat sich entschieden, die Viererkette quasi zu installieren und hat den Libero dann eliminiert. Es gibt ihn im modernen Fußball als den Sechser, also quasi der Busquets oder der Thiago. Es gibt viele weitere Beispiele noch, also da kann man endlos weitererzählen. Oder der Kimmich zum Beispiel, auch wenn der vielleicht auch eine offensivere Rolle hat, aber ich glaube, dass er in seiner Karriere wahrscheinlich je erfahrener wird, nach hinten kommen wird. Oder Xavi Alonso ist zum Beispiel ein super Beispiel. Und dann hat sich das eben verabschiedet und wurde quasi durch diesen Sechser ersetzt. Ich muss sagen, eine sehr interessante und spannende Position, die wirklich für ein echt interessantes Spiel gesorgt hat früher. Mhm. Auch unter anderem gepaart mit der Rückpassregel, die es noch nicht gab. Also
stimmt, ja.
Wenn du da gegen Italiener gespielt hast, wenn du das Tor kassierst, war es dann meistens dann das 1-0. Und man hat hin und her gespielt und der Libero natürlich, der meistens der beste Spieler war, ballsicher, hat einen super Überblick gehabt, hat den Ball verteilt, hat die Bälle gestoppt und grundsätzlich das Spiel an sich gezogen. Auf jeden Fall, vielleicht wird das wieder irgendwann kommen. Der Fußball entwickelt sich immer weiter.
Mhm. Ja, Systemumstellungen sind ja auch jetzt nicht unbeliebt. Ein Julian Nagelsmann beispielsweise, glaube ich, ändert seine Formation oder seine Taktik in Spielen häufig. Und vielleicht kommt dann irgendwann wieder der Libero, also die Renaissance des Libero. Das wäre
absolut, cool. Ja. Ich meine, man sieht es heutzutage vielleicht mit auch den Torhütern. Mhm. Also ich glaube, ganz prominent ist Manuel Neuer.
Den der kann man, spielt wirklich ein Libero.
Das kann man als, ihn kann man wirklich als Libero bezeichnen. Oder Ter Stegen bei der Barcelona. Mhm. Meistens halt sehr ballstarke Torhüter. Ederson, auch wenn er gegen Dortmund einen Heavy Touch hatte, um ehrlich zu sein. Mhm. Aber genau, das schließt somit den ersten Teil des Podcasts. Und ich würde sagen, der Steilpass jetzt zu dir. Über was sprechen wir denn heute?
Ja, du hast vorher schon angesprochen Mino Raiola. Und dieser berühmt-berüchtigte Mann ist Spielerberater. Und um das geht's heute, um Spielerberater im Fußball. Und zunächst müssen wir mal ein bisschen durchleuchten, was sind denn eigentlich die Aufgaben? Weil viele eigentlich nur sehen, dass die Spielerberater hinter dem Geld her sind. Aber was machen die eigentlich mit ihren Klienten? Und zwar würde ich schon sagen, dass sie heutzutage Lebensmanager geworden sind. Also sie sind, also viele, kann natürlich nicht für alle sprechen, aber viele sind jederzeit für ihre Spieler verfügbar. Sie begleiten ihre Spieler bei wichtigen Entscheidungen, zum Beispiel eben Vertragsverhandlungen mit den Vereinen, wenn man verlängern will, Transfervermittlungen, wenn dann plötzlich irgendwie ein Wechsel aufkommt oder ein Wechselwunsch da ist. Werbeverträge ist auch gängig im Fußball, dass Fußballspieler jetzt mit Sponsorendeals eingehen, Nike, Adidas, Puma zum Beispiel und etc. Auch wenn Spieler verletzt sind, werden die meistens professionell betreut, auch von Spielerberatern, jetzt nicht nur von Reihenseite, sondern eben auch, dass die Spielerberater praktisch auch, könnten wahrscheinlich auch so ein bisschen psychologische Hilfe leisten. bei solchen schwierigen Zeiten. Und was jetzt auch viel und häufig passiert, dass man sich auch um die Zukunft der Spieler nach der Karriere kümmert. Das heißt, es wird geschaut, dass genügend Geld oder Jobs vorhanden sind nach der aktiven Karriere. Ganz wichtig dabei, der Spielerberater muss großes Vertrauen zum Spieler und andersrum haben. Also so kann das Ganze funktionieren.
Genau, ja. Deswegen werden ja oftmals auch Familienmitglieder als Berater gewählt.
Das stimmt, ja. Das ist auch eine gängige Methode im Fußball. Noch ganz kurz schauen wir mal an, wie der Spielerberater überhaupt der Beruf entstanden ist. Weil es gab ja nicht von vornherein Spielerberater. Früher hat es so ausgesehen, dass die Vereine unter sich selbst die Transfers ausgehandelt haben und Spieler dann eben auch selbst ihre Verträge mit den Vereinen beschlossen haben. Das Ganze wurde dann 1995 vom Bosman-Urteil beeinflusst. Das war schon ein entscheidender Faktor, denn ab da sind Spieler auch ablösefrei, konnten Spieler auch ablösefrei wechseln. Das heißt, nach deren Vertrag konnten sie sagen, ich streiche die Segel und bin weg. Und somit war auch der Spieler dann plötzlich mehr im Mittelpunkt. Das heißt, der Spieler wurde zum ersten Ansprechpartner für die Vereine. Ja, das heißt, jetzt führt man Dialog mit Spieler und Berater, der dann eben eine wichtigere Rolle zu geschossen bekam. Also der ist immer wichtiger geworden.
Ja, mittlerweile befinden sich bei Vertragsverhandlungen ja nicht nur Spieler und Verein, sondern Verein und Vereinsberater, Spieler, Spielerberater und zweiter Verein, abgebender Verein quasi und Berater vom abgehenden Verein.
Ja, es ist ein Beraterhaufen, der da bei solchen Verhandlungen vor Ort ist. Und jetzt müssen wir auch dazu schauen, wie wird man denn ein Spielerberater? Ich habe mir mal angeschaut, man braucht natürlich neben so Eigenschaften wie Verhandlungsgeschick, Überzeugungskraft und auch ein bisschen das richtige Näschen für die Spieler, für entwicklungsfähige Spieler. In Österreich ist das so, dass man kaum irgendwie Barrieren hat. Du musst dich, glaube ich, in eine Liste eintragen. Mhm. Du hast gewisse Reglements von der FIFA zu beachten. Aber es wird dir jetzt nicht schwer gemacht. Ich glaube, wenn du, Crazy, morgen Spielerberater sein wollen würdest, dann könntest du das im Handumdrehen werden.
Ja, wer weiß, vielleicht kümmere ich mich da um gewisse Kalajdzics.
Ja, das wäre auch was Schönes. Ne? Und generell muss man sagen, ab 2015 hat die FIFA, die das davor geregelt hat, die Spielerberater-Lizenz praktisch zur nationalen Verbandssache gemacht. Das heißt, die Verbände kümmern sich darum, wer oder wie es möglich ist, dann zu einer Spielerberater-Lizenz zu kommen. Und ich habe jetzt auch das Beispiel Deutschland hergenommen, weil beim DFB ist es ein bisschen anders geregelt, ein bisschen kontrollierter als in Österreich. Das heißt, die Voraussetzungen, die du brauchst, um als Spielerberater in Deutschland zu arbeiten, sind, du brauchst einmal einen Wohnsitz in Deutschland. Du musst dann auch eine schriftliche Prüfung ablegen, musst da gewisse Satzungen und Reglements der FIFA und der Europäischen Fußballunion und so weiter können. Das wird abgeprüft. Du musst eine Erklärung abgeben, dass du keine Position als Funktionär und Arbeitnehmer oder Ähnliches bei der FIFA bist oder bei einem Verband angestellt oder einer Liga oder bei irgendeinem Verein. Das musst du auch erklären. Dann musst du dich verpflichten, dich an diese Reglements, die die FIFA und die zuständigen Organe der FIFA aufgestellt hat, praktisch, dass du die einhältst. Ganz wichtig, ein polizeiliches Führungszeugnis und eine Prüfungsgebühr von 500 Euro. Dann hast du auch die Spielerberater-Lizenz in Deutschland im Sack.
Und das geht ja ziemlich fix, ne? Also ja. wenn du in Deutschland wohnst, hast du es dann fast.
Stimmt, ja. Also man merkt schon, es wird dir nicht so schwer gemacht. Ich glaube, solche Reglements und bei der schriftlichen Prüfung, das hast du mal schnell drauf, wenn du das wirklich willst.
Ich glaube auch, ja.
Lernst du die ganzen Statuten auswendig, zahlst 500 Euro, bist auf einmal Spielerberater. Ja. Und das ist halt fragwürdig. Ist
ja, eine Abkürzung in ein gutes Geschäft mit viel Geld.
Stimmt,
also,
ja.
Also ich glaube, bevor ich Jus studiere, einfach sich mal in die in die Sphären des Sports und die Regeln einlesen, einen Nachmittag oder einen Abend oder eine Nacht und dann die 500 Euro in die Hand nehmen und die Prüfung ablegen. Naja.
Stimmt schon. Was du vorher angesprochen hast, Familienangehörige und Rechtsanwälte brauchen keine Lizenz. Also die können das einfach so machen. Jetzt ist die Frage, okay, wieso will man jetzt Spielervermittler werden? Es ist für mich irgendwie eindeutig, es ist ein richtig fettes Geschäft, lukratives Geschäft. Ich glaube, jedes Jahr werden Milliarden Euro an Transfers ausgegeben. Und man muss dazu sagen, nicht jeder kommt da über diesen Prüfungsweg zu der Lizenz. Es gibt noch viele, zum Beispiel eben Anwälte, wie vorher angesprochen, die praktisch ihr Hobby zum Beruf machen und dann einfach Spielervermittler werden. Gibt aber auch die Möglichkeit als Profifußballer. Es ist ja nicht so unhäufig, dass man dann später im Verein und so weiter aktiv bleibt, aber die sich eben dagegen entscheiden oder die jetzt keinen aussichtsreichen Posten im Verein bekommen, die können ihre guten Kenntnisse, die sie als Spieler gewonnen haben, eben dazu verwenden, Spieler gut zu beraten, haben auch das notwendige Netzwerk meistens. Ja. Also es gibt viele Profifußballer, die dann auch in der Spielervermittlerbranche landen. Da habe ich irgendwie ein lustiges Beispiel bei der Recherche, habe ich mir ein paar Agenturen angeschaut und dann ist mir der Name Simon Chommer untergekommen und ich weiß nicht, ob der dir noch ein Begriff ist.
Nein, also ich meine, er war mir kein Begriff, ja. Bis du es mir dann in der Vorbesprechung quasi beigebracht hast, aber ja. Ja, erzähl mal.
Ex-Spieler von Red Bull Salzburg, also ziemlich am Anfang, als Salzburg dann mit Red Bull fusioniert wurde, der hat nach seiner Profikarriere gesagt, okay, was mache ich? Und ist zu einer Sportagentur gegangen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er als Scout oder als Spielerberater an sich fungiert oder beides.
Aber das ist ja eigentlich eine super Sache, weil du ja als Profifußballer, irgendwann ist halt zu Ende der Spaß mit 35 und da bist du ja quasi am Anfang deines Lebens. Und mit Glück, Pech, wie man es nimmt, hat man dann noch 60 Jahre, zumindest hoffentlich, vor sich. Und wenn man jetzt nicht gut das Geld angelegt hat, bietet sich natürlich an, dass man vielleicht anderweitig sich umsieht. Viele, oder nicht viele, einige bleiben beim Verein. Ich glaube, Pavel Nedved bei Juve ist ein super Beispiel. Aber andere können dann eben dieses Know-how nutzen, wie du es quasi jetzt dargestellt hast, um Berater zu werden. Und das klingt, also wenn ich jetzt ein Spieler wäre, würde ich vielleicht wirklich auf Ex-Fußballer schauen, sogar vor Rechtsanwälten, noch wenn das vielleicht schwer abzuwägen ist, aber die Praxis, die man da hat, weil man ja selbst diese Verträge auch ausgehandelt hat, unterschrieben hat, sich die auch angeschaut hat, um zu nutzen, um anderen jungen Spielern zu helfen, finde ich gut. Und ich persönlich würde einem solchen Ex-Profi einen Rechtsanwalt vorziehen, weil eben dieses Feld schon bekannt ist. Deswegen finde ich das gut und bevor man da irgendwie dann in Schwierigkeiten kommt im restlichen Leben, um dieses Know-how zu nutzen, hat echt einen Vorteil. Also finde ich klasse.
Ja, vielleicht hat der Simon Chommer auch einen guten Spielerberater gehabt, mit dem er vielleicht auch gut befreundet war, der ihm das ganze Geschäft schmackhaft gemacht hat. Wir wissen es nicht. Ich habe es einfach nur lustig gefunden, dass mir dieser Name nochmal unterkommt. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, jetzt schauen wir uns, wir kommen zu einem Themenpunkt, der dann schon auch kontrovers ist, würde ich sagen, nämlich die Bezahlung der Berater. Denn das geht jetzt nur für Deutschland. Spielervermittler verhandeln ja auch indirekt neben dem Geld oder dem Gehalt ihres Klienten auch ihr eigenes Gehalt, denn in Deutschland ist das so geregelt, die Beraterprovision wird auf der Grundlage des Jahresbrutto-Grundgehalts des Spielers und des sogenannten Handgeldes vergeben. Und da gibt es eine Vermittlervergütungsordnung in Deutschland. Da darf man diese Provision nicht über 14% veranlassen. Oder es wird allgemein zwischen 8% und 12%
angesetzt,
würde ich sagen.
Ja, was halt sehr viel ist. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen.
Ja.
Also, wenn man sich die Verträge von Spielern anschaut, was die verdienen, davon 12%.
Und das halt jährlich oder solange der Vertrag gilt. Das ist
Also
schon eine ganz gute Summe. Und das ist ja nicht nur ein Spieler, den du dann vielleicht vertrittst. Ja. Also das summiert sich.
Ja, reicht ja, wenn du irgendwie den Haaland hast.
Ja, stimmt. Aber in dem Fall hat der Mino Raiola auch ein paar andere Stars unter seinen Fittichen. ja, da ist es auch ganz logisch, dass es dann zu riesigen Provisionen kommt bei riesigen Transferlösen. Und da kommen wir wieder eben zu Starberater Mino Raiola, der, wie du schon angesprochen hast, Haaland vertritt, einen Pogba, einen De Ligt, einen Ibrahimovic. Und da habe ich rausgesucht, Pogba, der Transfer, das war 2016, glaube ich.
Also, da können wir auf unsere erste Folge verweisen.
Genau, ja. Da sind nochmal alle Rekordtransfers. Hört rein, auch sehr hörenswert an der Stelle. Ja, 2016 Pogba für 105 Millionen ist er zu Juventus gegangen, zu Manchester United von Juventus, so ist es. Und Mino Raiola hat da anscheinend, also wenn das richtig berichtet worden ist, über 40 Millionen, ich glaube 49 Millionen Euro damit verdient. Das finde ich dann schon richtig heftig.
Das ist irre, ja.
Und die FIFA will natürlich jetzt dem Ganzen Einhalt gebieten, will eine Provisionsobergrenze einführen. Und zwar will man das Ganze so deckeln, dass 10% der Ablösesumme des Spielers für Berater des abgebenden Clubs abgegeben werden, sozusagen. Und 3% des Bruttogehalts des Spielers für den Spielerberater abgegeben wird. Und noch zusätzlich für Berater des aufnehmenden Clubs. Das heißt, Berater verdienen sich da weiterhin schon irgendwie ein goldenes Näschen, aber es ist zumindest irgendwie geregelt. Findest du das sinnvoll oder?
Ja, es hört sich schon ein bisschen an wie der Wilde Westen,
ja.
Weil man im Moment auf keine großen Regelungen stößt und auf keine großen Grenzen, wie du es vorhin beschrieben hast. Man kann das schnell zum Spielerberater werden, wenn man will. Und ich meine, die Erlöse für einen Spielerberater sind schon heftig. Also Raiola, ich meine, er ist vielen ein Begriff. Ich glaube, viele kennen ihn auch. So der Flavio Briatore des Fußballs, ja. Immer in seinen schönen Klamotten, seine Brille. Man kann ihn wirklich so als diesen Mafia-Boss in einem Film mit seiner Zigarre, ja, schaut sich das Ganze an.
Ja, und er hat eine krasse Geschichte eigentlich vom Pizzabäcker in Holland.
Ja.
Ist er zum Starberater, genau. Und Millionen-Scheffler geworden.
Auch von dir in der letzten Folge auch schon besprochen, reist er jetzt gerade auch ein bisschen herum um den Haaland.
Die Haaland-Tour.
Die Haaland-Tour, genau. Stoßt ja auch schon auf ein bisschen Kritik von seitens Dortmund natürlich. Da will man den Jungen halten. Aber natürlich, also ich denke, jeder von uns würde da sicher ein bisschen drauf schauen, wenn man Haaland als Klienten hat. Aber man muss auch sagen, so dubios und so ja, negativ betrachtet er ist, er macht das Ganze gar nicht so schlecht. Ich meine, Ibrahimovic als Klienten zu haben, Pogba und Haaland ist nicht so schlecht. Und ich glaube, da gibt es noch viele andere. Und ich glaube, dass er auch sehr, sehr schnell sich an anderen vergehen wird. zur Obergrenze selbst, ja. Es klingt vernünftig, weil du sonst halt keine... Weil wohin damit? Also als aufnehmender Fan, man hört sehr oft, dass gewisse Vereine solche Spielerberater meiden wollen, weil sie einfach mit ihnen nicht klarkommen und ja, Sturköpfe wahrscheinlich entgegentreten. Und du hast es angesprochen, wenn du quasi über das Gehalt deines Spielers sprichst du über deine Provision. Und das ist halt irgendwie ein zweischneidiges Schwert. Wie sehr machst du das für sich selbst? Wie sehr machst du das für deinen Klienten? Was ist dir wichtiger, das Wohl deines Spielers? Schickst du ihn da jetzt zu einem Verein, der einfach auf einmal bereit ist, so viel Geld zu zahlen, es aber für ihn vielleicht positionstechnisch keinen Sinn macht, der Kontinent keinen Sinn macht, die Stadt keinen Sinn macht, was auch immer. Und du quasi sagst, ja, mir egal, die zahlen am meisten. Oder du sagst, du willst wirklich schauen, dass er irgendwo weiterkommt in seiner Karriere und nimmst halt diesen Paycut in Anführungszeichen. Schwer zu sagen. Ich glaube, es ist auch etwas Neues für die FIFA. Wie du angesprochen hast, es ist was Neues, was sich da entwickelt hat. Dem jetzt irgendwie einen Riegel vorzustoßen, ist auch schwer. Finde ich es gut, dass es eine Obergrenze gibt. Definitiv. Tut mir leid. Aber wie schnell das kommt, ich glaube, für Raiola wird es egal sein, wenn das dann irgendwann mal festgelegt ist, wird er sich schon dumm und deppert verdient haben.
Die Sache ist die, die wollen das dieses Jahr schon durchsetzen.
Dieses Jahr schon? Ja. Ah gut, das würde mich, also ich meine, diese Sachen bei der Super League, also bei der Champions League Reform wollte man ja auch letzte Woche es festlegen, wurde wieder verschoben. Ich glaube, das wird hier auch der Fall sein. Aber um vielleicht einfach hier zum Ende zu kommen, ich fände es gut, wenn es ein bisschen geregelt wird. Es ist im Moment so, wie ich besprochen habe, so ein bisschen Wilder Westen-Feeling. Und ich glaube, du wirst auch noch zu den anderen Sachen kommen, die etwas verwerflicher sind als die Haalands, die Pogbas und die Ibrahimovic, weil wir langsam in der Alterssphäre ziemlich weit nach unten gehen, wo wir dann über Kinderarbeit reden müssen.
Mhm. Genau. Dazu kommen wir eh noch. Wollte nur sagen, noch dazu zur Obergrenze, also meine eigene Meinung noch dazu draufknallen. Ich finde es auch ganz gut, wenn zumindest jetzt gewisse Zahlen als Statuten oder als Regeln festgesetzt sind. Es könnte natürlich sein, dass das immer noch zu viel ist, aber zumindest sind diese Zahlen offiziell, an die muss man sich halten. Und das Ganze könnte etwas transparenter abgehen, weil momentan hast du ja eigentlich kaum irgendeine Kontrolle bei den ganzen Deals und dann kommt dann eben so eine Summe wie 49 Millionen bei einem Transfer. Ja, ich weiß nicht, da greife ich mir schon wieder auf den Kopf.
Ja, ich möchte gar nicht wissen, was bei einem möglichen Haaland-Transfer von 350 Millionen für Raiola wartet.
Ja, und das ist ja das Brisante, wenn diese FIFA-Obergrenze dieses Jahr plötzlich eingeführt wäre oder wann, das kommt dann auf den Zeitpunkt an, boxt dann Raiola den Transfer im Sommer, also den Haaland-Transfer im Sommer durch, damit er noch kräftig mitschneiden
kann? Es wirkt schon sehr panisch, oder? Jetzt ja, die Haaland-Tour, die besprochen wird, die kommt jetzt auf einmal so mitten in Corona, mitten in einer Saison.
Ja, der Zeitpunkt ist schon sehr fragwürdig, aber was ich so mitbekommen habe, war das auch in Salzburg der Fall, als er noch bei Salzburg gespielt hat, haben die auch schon so eine Tour gemacht und sind auch eben bei Dortmund und bei Leipzig, sind da kurz dort rüber gefahren und haben sich deren Angebote angehört. Ich weiß nicht, ob sie dann noch zusätzlich woanders waren, aber das hat halt nicht so einen Medienrummel verursacht. Und
jetzt ist meine Frage natürlich, ich meine, ich weiß nicht, ob du das jetzt im Kopf hast, aber was ist mit dieser ominösen Ausstiegsklausel von Haaland?
Die ist nächstes Jahr, also nicht dieses Jahr im Sommer,
die sondern würde erst nächstes Jahr greifen.
75 Millionen, glaube ich, sind das.
Boah, das ist aber, das wäre schon ein Schnäppchen eigentlich.
Ja, und das ist ja eben die Sache, das ist so die Krux auch für Dortmund. Gebe ich jetzt einen Spieler für 150 Millionen, sagen wir mal die kolportierte Summe, ab, kassiere noch und muss halt nächst, also muss jetzt schon irgendwie
auf Stürmersuche gehen.
Und Sancho ist ja auch noch eine Personalie, ja, die auch noch im Sommer eventuell...
Ja, Man U scheint ja heiß zu sein.
Ja. Und es ist halt wirklich jetzt eine schwierige Situation für Dortmund. Verzichte ich ein bisschen auf Geld, habe dafür Haaland noch eine Saison, der wahrscheinlich schon so ein Torgarant bleibt, wenn er weiterhin...
Aber ist es dann nicht schon wieder diese Lewandowski-Krux?
Ja, nur Lewandowski ist halt komplett ablösefrei gegangen. Das ist halt noch...
Aber wenn, Schirche, aber wenn man sagt, Haaland
75 Millionen.
75 Millionen, aber jetzt sagt, keine Ahnung, jetzt sage ich einfach blöd, ja. PSG sagt 300. Das ist dann vergleichbar mit einem ablösefreien Lewandowski. Ja,
schon irgendwie schon, aber.
Aber es ist wirklich, also ich meine, ich möchte nicht in der Welt von Watzke gerade leben. Ja. Das ist schwierig, weil du hast Haaland in deinem Team. Also ich glaube, jeder weiß, dass das ein gemachter Superstar ist. Ich glaube, ich lehne mich nicht weit aus dem Fenster, dass er wahrscheinlich der next big thing ist. Ich klopfe auf Holz für ihn, dass er sich nicht schlimm verletzt, definitiv.
Ja.
Weil ich möchte ihn sehen. Ich möchte sehen, was ein noch Topform was. Haaland. Ja. Das ist kein Topform Haaland.
Momentan gerade nichts.
Genau. Ja. Und ich glaube, dass einfach seine Peak erst kommt. Und wenn man sich seinen Torrekord ansieht, unfassbar. Deswegen will ich das sehen. Und kann es kaum abwarten. Aber die komplizierte Situation, für die sich Dortmund da wieder befindet. Also, ich bin da, ich wüsste jetzt echt nicht, was ich machen würde, ganz ehrlich.
Ich auch nicht, ja. Ich wäre da maßlos überfordert. Aber irgendwie würde ich ihn nicht so einfach gehen lassen. Da verzichte ich vielleicht ein bisschen auf Geld. Sancho, ich weiß gar nicht, wie lange der jetzt Vertrag hat. Aber der wird ja auch noch ordentlich Geld in die Kassen spülen.
Ja, vor allem englische Nationalspieler, so jung. Ich glaube, da das wird auch so eine, ich glaube, eine dreistellige Millionensache wird das, glaube ich. So.
Ja, muss es sein eigentlich bei dem Potenzial, was der Junge hat. Aber wir schauen ein bisschen weiter wieder und quatschen weiter über die Spielerberater. Und das Image der Berater, muss man schon sagen, ist halt wirklich sehr negativ behaftet. So die Schatten, Frauen und Männer. Ich weiß gar nicht, wie es da mit der Frauenquote aussieht. Gibt es da viele Frauen in der Spielerberaterbranche? Das habe ich noch nicht rauslesen können. Aber klar, irgendwie, wenn man an Spielerberater denkt, dann denkt man sofort so an Leute, die einfach nur hinter dem Geld her sind. Also das war so meine erste Assoziation, bevor ich mich mit dem Ganzen befasst habe. Aber für die Vereine, die meistens halt auch nicht den besten Kontakt mit Spielerberatern pflegen, das führt kein Weg an denen vorbei. Also sie müssen mit denen verhandeln, wenn sie mit Spielern Verträge aushandeln oder Transfers aushandeln. Es gibt auch einige schwarze Schafe, haben wir schon gehört. Mino Raiola, nicht so der seriöseste. Da gibt es auch Beispiele, dass viele Spielerberater, wie ich es anfangs erwähnt habe, auch Investitionen sowie Aktieninvestitionen oder Fondsinvestitionen für Spieler tätigen, dass da auch schief geht. Das ist halt auch wieder eine Sache, die man solchen schlechten oder unseriösen Spielerberatern anlasten kann. Jetzt nochmal die Frage zwischendurch, ist es dann wirklich zu einfach, wenn man kaum eine Hürde hat, um Spielerberater zu werden?
Ja.
Brauchst du da schon irgendwie mehr, oder?
Ich glaube, es ist zu einfach. Also, ich meine, du musst halt Glück haben, wenn du da jetzt als Bruder von, was weiß ich, Mesut Özil geboren wirst oder was
weiß ich. Oder Arnautovic.
Arnautovic. Es ist vielleicht logisch für die Spieler, weil du vertraust dieser Person und du weißt, es wird halt für dich das Beste machen. Das ist gut.
Mhm.
Jetzt ist die Frage, welches Geschick dahinter steckt. Schön und gut, Familienmitglied, aber wenn der halt nicht so viel Ahnung hat, von was möglich ist, wo was möglich ist und geblendet ist durch seinen Bruder oder Schwester im Frauenfußballbereich, dann ist das natürlich eine Sache, die für mich vielleicht zu einfach ist.
Mhm.
Und ein bisschen mehr, Ordnung bräuchte. Also schwer zu sagen, wie das so läuft. Mesut Özil hat eine gute Karriere hinter sich, hat viel Geld gemacht bei Arsenal, unter anderem. Deswegen hat das da gepasst, Arnautovic. Ich meine, das ist halt auch so. Ich meine, der China-Wechsel, das war halt natürlich ein Geldwechsel.
Ja, ich glaube, anders kann man es ja eh nicht irgendwie begründen, weil China ist jetzt von der Liga nicht das Reizvollste.
Ja, das wird, wird definitiv nicht in der Top 5 sein, aber ob das jetzt irgendwie, welche Entscheidung da dahinter steckte für den Bruder, für ihn selbst, keine Ahnung. Es ist auch sehr schwierig, das Ganze zu entscheiden. Das sind mal die prominentesten Beispiele, würde ich sagen, gibt ja genug davon.
Mhm.
Aber jetzt persönlich so betrachtet, ohne jetzt den größten Einblick zu haben, hätte ich gesagt, ein bisschen mehr Regelung kann das Ganze schon vertragen.
Bin ich ganz bei dir, Chrissy. Also ich finde auch, dass es da noch zusätzliche Qualifikationen, dass da zusätzliche Qualifikationen benötigt werden, um das Ganze irgendwie seriös anzugehen. Wir haben es schon vorher erwähnt, dass Spielerberater auch als Scouts fungieren, weil sie müssen ja irgendwie neues Spielermaterial herbekommen. Und das Krasse jetzt bei dem Ganzen ist, dass da ein ständiger Konkurrenzkampf um die besten Talente herrscht. Das heißt, es gibt auch so viele unseriöse Berater, die schon sehr früh Kontakt herstellen und die dann irgendwelche Jugendspieler mit Vorverträgen locken, deren Erfolgsträume ausnützen und wird sogar noch dreister, eben die Eltern werden umgarnt und bezirzt.
Trikots beschenkt,
ja, mit Geschenken, Wein. Weiß nicht, teure Uhren oder sonst was, irgendwelche Versprechungen, dass ihr Sohn oder ihre Tochter der nächste große Fußballstar wird. Noch krasser fand ich den Fakt, dass sie auch über soziale Medien Kontakt zu den Spielern persönlich aufnehmen, also zu jungen Spielern. Und dabei Verein und Eltern übergehen. Das heißt, das finde ich halt ist so das Krasseste vom
Krassen. Das ist ungut.
Ja. Da gab es 2012 einen Fall beim VfB Stuttgart. Da waren so viele Spielerberater, oder es war einfach so eine Situation, dass Spielerberater, ich glaube, nach einem Spiel, einem Jugendspiel, zu den Kindern hingegangen sind und die mit irgendwelchen Verträgen und mit sonstigem gelockt haben, sind teilweise auch in die Kabine gekommen. Da hat dann Stuttgart so die Reißleine gezogen und vollkommen verständlich ein Hausverbot für solche Leute durchgesetzt. Ja, viel zu stark bedrängt. Und es gibt auch einen wirklich ominösen Fall im österreichischen Fußball, das wissen vielleicht viele nicht. Und kann sein, dass ihnen auch der Name gar nichts sagt. Der Fall Tierno Ballo, also ein österreichischer U21-Nationalspieler, vielleicht kennt man ihn daher, ist als 14-Jähriger, also 2016 war das, vom FC Chelsea unter Vertrag genommen worden. Also ein sogenanntes Agreement wurde mit ihm abgeschlossen. Man muss dazu sagen, Peter Hümerlehner, also das ist der Ziehvater oder zweite Vater von Ballo, der hat sich den Jungen, irgendwo hat er ihn gescoutet wahrscheinlich und unter seine Fittiche genommen. Und dieser Mr. Hümerlehner hat mit der Mutter von Ballo einen Vertrag unterschrieben, dass zum 1. Juli 2018 Ballo eben nach England übersiedelt. 7 Tage nach der Unterschrift dieses Vertrags hat die Familie 10.000 Pfund erhalten und es wird ihm angeboten, 215.000 Pfund im Jahr zu verdienen. Das würde dann ab dem Sommer 2019 verdienen. Sie haben aber auch nicht nur einen Vertrag, also diesen Vertrag unterschrieben, sondern noch einen weiteren. Und in dem unterzeichneten Dokument geht es um auffällig hohe Prämien, schreibt der Spiegel. Also das Ganze wurde von Football Leaks, glaube ich, aufgedeckt und dem Spiegel zugeschickt. Und in dem Bericht steht, dass bis Ende Juni 2018 noch weitere 441.500 Euro sowie 550.000 Pfund an ein Konto an die Kreissparkasse Köln überwiesen werden sollen. Chelsea hat sich auch abgesichert. Das heißt, wenn sich Ballo doch anders entscheiden würde, dann würde eine Klausel aktiv werden, wonach diese Zahlungen zurückerstattet werden müssten. Zwischen 14 und 16 wird Ballo dann bei Viktoria Köln geparkt. Dafür zahlt der FC Chelsea 150 Millionen.
150.000.
Entschuldigung, ich bin schon die ganze Zeit in diesen Millionensummen. 150.000 Euro und er ist gerade aber von Leverkusen zu Köln gewechselt. Das ganze Problem bei der Sache ist, dass die FIFA untersagt, Minderjährige dürfen keinen Vertrag unter 16 Jahre unterschreiben. Auch die Premier League hat das verboten und dann diese Vorwürfe kamen auf und
ja, Chelsea bekam
diese Transfersperre, genau. Auch wahrscheinlich deswegen, weil das nicht nur ein Einzelfall gewesen ist. Aber da sieht man, wie krass Spielerberater da auch schon vorgehen, sich junge Spieler hernehmen, denen Versprechungen machen. Mhm. Und
ja, das geht dann schon sogar bis zum Child Labor.
Genau, also, wie du es vorher gesagt hast. Das finde ich halt wirklich heftig. Und das ist, wie gesagt, kein Einzelfall. Das macht nicht nur der FC Chelsea. Ich denke mal, dass die Großclubs da auch einige.
Real Madrid, Barcelona gab es auch schon ein paar Themen. Auch Sperren, Strafen, aber ich meine, bevor du da nicht wirklich so irgendwie was, eine größere Reißleine ziehst, wird es das immer wieder geben, weil einfach so viel Geld dahinter steckt, ist ja natürlich klar.
Ja.
Ich meine, wenn es Chelsea schon so wert ist, 150.000 Pfund für einen 16-Jährigen da hinzublättern, das ist nicht, ich meine, verstehe mich nicht falsch, ist natürlich für Chelsea nicht viel, aber 150.000 Pfund für einen Spieler. Mhm. Wir wissen, Chelsea hat 50 Spieler verliehen. Ja?
Ja, das stimmt.
Deswegen ist schon eine große, große Geldsache dahinter. Und wir haben es vorhin angesprochen, sagen wir mal, es sind 150.000 und der Spielerberater bekommt 12% davon und das monatlich, naja, die Mathematik, glaube ich, kann jeder selbst machen. Das ist unfassbar viel Geld. Deswegen jagt man den noch so früh hinterher. Mhm. Weil wenn Ballo jetzt eine 20-Jahres-Karriere hat, naja, bin ich 20 Jahre abgesichert.
Das stimmt,
ja. Und er ist nicht mein einziger Klient, wie du schon angesprochen hast. Also, ne, ihre Sache.
Ihre Sache, ja, wir werden den weiter verfolgen. Er spielt jetzt in der U23 mittlerweile von Chelsea.
Genau, ja, vielleicht gibt es ja demnächst das Premier League-Debüt.
Wäre cool, ja, für Österreich natürlich. Talentierter Junge und hoffentlich wird er es schaffen. Aber so etwas sollte im Fußball, finde ich, nicht vorkommen. Das ist halt wirklich heftig, wenn dann schon in so jungen Jahren die Spieler, die jungen Spieler, die da eigentlich nur noch den Fußball im Vordergrund haben sollten, den Spaß am Sport, dass denen da praktisch so viel versprochen wird und die geködert werden. Finde ich nicht in Ordnung. Ja, wir machen einen kleinen Cut und gehen zu den größten Vermittlungsagenturen, weil es gibt ja nicht nur einzelne Spielerberater, da gibt es mittlerweile halt große Unternehmen mit vielen Mitarbeitern, vielen Scouts und einige von denen betreuen und beliefern sogar ganze Clubs. Also es kommt nicht so unhäufig vor, dass Agenturen dann auch 3 bis 4 oder 5 Spieler vom selben Verein vertreten. Zum Beispiel die deutsche Agentur Rogon, habe ich gemerkt, sind durchschnittlich so 3 bis 4 Spieler bei einem Verein vertreten. Das prominenteste Beispiel, und das ist auch irgendwie, ja, ich weiß nicht, fragwürdig, Gestifute oder Gestifute, ich weiß nicht, meine Portugiesisch-Kenntnisse sind jetzt nicht gerade...
Wird schon gut sein, glaube ich.
Mit Starberater Jorge Mendes, also man kennt den vielleicht von Cristiano Ronaldo, der vertritt ihn. Mhm. Hat irgendwie ein Fable für Portugiesen, ist glaube ich auch Portugiese, das macht Sinn. Und der hat jetzt Wolverhampton Wanderers, den Premier League Club, mit 8 portugiesischen Spielern beliefert. Ich glaube unter anderem eben den Nationaltorhüter, den
genau,
Rui Patricio. Wen haben sie noch? Den João Moutinho, genau. Ruben Neves. Also
Neto, auch Jota war dort.
Jota war auch dort, stimmt. Und sogar ein Spieler in der U23 ist auch noch dort geparkt. Also Jorge Mendes ist ja der Hauptlieferant für die Wanderers, die Wolverhampton genau. Wanderers. Ganz, ganz kurios irgendwie. So dass bald ist vielleicht das ganze Nationalteam oder die Nationalelf.
Ja, ich glaube, sie hatten ja eine Aufstellung da, glaube ich, waren einfach nur noch 2 Spieler, nicht Portugiesen in der Startelf.
Ja, das ist.
Aber solange sie die Homegrown-Player-Quote ausfüllen,
stimmt, dann kann man
sei machen, es ihnen vergönnt.
Weitere Beispiele für Großagenturen wären Roof oder Roof, ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht, auch eine deutsche Agentur. Da sind viele Österreicher vertreten, Conny Leimer von Leipzig, Stefan Leiner von Gladbach, aber auch österreichische Bundesligaspieler wie Gernot Trauner und Alexander Schlager, beide vom LASK, Thorsten Schick und der Maxi Ullmann von Rapid. Dann habe ich noch gefunden, wahrscheinlich eine der größten oder die größte Spieleagentur, ICM Stella Sports, mit Sitz in Großbritannien. Die vertreten Spieler mit einem Gesamtmarktwert von 1,43 Milliarden Euro. Also wow, die Summe ist heftig. Darunter sind Mason Mount von Chelsea, Eduardo Camavinga, das Megatalent von Stade Rennes, oder auch Chesney und Tierney sind von denen vertreten. Also ein Ex-Gunner, Ex-Arsenal-Spieler und Tierney.
Der gegenwärtige
Gunner. Gott, ja. Der Gunner-Gott. Ja, Österreichs größte Agentur, soweit ich das vernommen habe, hat einen schillernden Namen und zwar Grass is Green Thomas Böhm Sports Management GmbH. Geiler Titel, oder? Oder geiler, klangvoller Name.
Hätte man sich auch
ein bisschen kürzer halten können, ja. Die vertreten unter anderem Christoph Baumgartner und Florian Grillitsch von Hoffenheim, Lienhardt von Freiburg, Romano Schmidt von Werder oder Florian Kainz von Köln und diverse andere österreichische Spieler. Und was mir dann auch aufgefallen ist, sogar Trainer haben mittlerweile auch Berater. Ganz, ganz verrückt.
Das ist heftig.
War mir neu. Da habe ich dann auch irgendwie so ein komisches, so kurioses Beispiel gefunden. Julian Nagelsmann von RB Leipzig wird von der gleichen Agentur betreut wie Upamecano, der ja auch noch bei Leipzig spielt. Was hältst du davon? Kommt es da zu einem Interessenkonflikt? Also, oder
wie? Wenn, ich meine, Upamecano wechselt ja zu den Bayern. Also
ja.
Wenn der Nagelsmann demnächst Bayern-Trainer ist, würde es mich nicht so überraschen. Boah, ja. Ich meine, ich gehe mal stark davon aus, dass sie da neutral an die Sache herangehen, definitiv, aber das Beispiel, was ich bringen kann, ist auch aus der Arsenal-Perspektive, also Eddie Nketiah und Follerin Balogun haben auch den gleichen Spielerberater und Nketiah wird aussortiert und Balogun soll einen neuen Vertrag bekommen, beide sind unter dem gleichen Spielerberater. Ist halt auch interessant, wie da die Vertragsgespräche laufen. Mhm. Bleibt der Berater einfach im Raum sitzen und die Kollegen kommen dann einfach nacheinander rein. Und
oder der Nächste.
Der eine wird aussortiert, der andere bekommt einen neuen Vertrag. Es muss auch interessant sein.
Mhm.
Im Fall von Nagelsmann und Upamecano. Also, puh, wenn dann beide irgendwann bei den Bayern landen, das wird natürlich für viel mehr Gesprächsstoff sorgen. Jetzt in dieser Hinsicht, wenn er ein guter Berater ist, dann vor allem für einen jungen Trainer wie Nagelsmann, ergibt es vielleicht Sinn? Keine Ahnung, weiß nicht. Kann sich mehr auf seine Mannschaft konzentrieren. Aber es wirkt dubios irgendwo. Also, mhm, ob das für Konflikt sorgt, puh, schwer zu sagen. Also, wird sich erst vielleicht zeigen. Ich meine, mhm, einer ist nächstes Jahr definitiv nicht mehr da.
Das stimmt, ja.
Wird sich zeigen, was Nagelsmann macht. Bei dem kann ja noch sehr viel passieren, ist ja noch blutjung.
Ja, aber wir haben schon vorher festgestellt, Leipzig wird wahrscheinlich die Saison titellos bleiben. Sollten sie nicht, weil das haben wir, glaube ich, in einer Folge nicht ganz herausgefunden. Dortmund ist noch im DFB-Pokal im Finale gegen Leipzig.
Das ist das Finale?
Das ist das Finale, ja, das haben wir komplett verpennt.
Und das ist aber spannend, das freut mich, das ist ein cooles Finale.
Das stimmt, Terzic oder Nagelsmann, einer von den beiden, holt sich einen Titel.
Denn ich glaube, für beide wäre das der erste.
Es wäre der erste Titel für beide. Aber Terzic wird ja dann sicher, wird ja ersetzt von Rose. Genau, das Rose heißt, benennt, der bleibt dann vorerst als, wie sagt man, Trainer der ersten Mannschaft mit einem Pokal. Ich weiß nicht, ob er dann, er bleibt, glaube ich, bei Dortmund.
Ja, wahrscheinlich wird er einfach wieder der Co-Trainer.
Co-Trainer, zurückdegradiert. Genau, also da gibt es eine Titelchance für Leipzig und Nagelsmann und vielleicht sagt er dann, yo, das war's, ich gehe mit Upamecano
zu den Bayern.
Ja.
Also dann wird es, glaube ich, sehr interessant, was da der Berater eingefädelt hat. Ich meine, die Bayern sind ja da, wir haben es schon angesprochen, Lewandowski und Co., die können das schon sehr gut,
muss
man schon sagen.
Stimmt.
Niki, ich glaube...
Ja, ich glaube, wir sind mal durch. Ich hoffe, wir haben euch einen ganz guten Einblick in das Spielerberatergeschäft gegeben. Könnt natürlich in den Kommentaren schreiben, ob es euch gefallen hat, ob wir irgendwas vergessen haben, ob es noch irgendwelche anderen Infos gibt, die wir jetzt nicht erwähnt haben. Ja, teilt einfach eure Meinung mit.
Genau, ein großes Thema. Ich denke, wir werden sehr oft nochmal darauf zurückkommen.
Mhm.
Spielerberater haben eine prominente Rolle im Fußballgeschäft eingenommen. Und deswegen werden wir definitiv dann noch mehr dazu sagen in den kommenden Wochen, Monaten, Jahren. Ja,
das Thema wird sicher noch das ein oder andere Mal präsent sein. Aber wir müssen jetzt die Sendung noch mit einer ganz speziellen Rubrik beenden, und zwar das Kuriositätentheater.
Genau. Du sagst es. Und zwar haben wir heute eine kurze, aber süße Kuriosität, muss ich sagen.
Kurz und knackig.
Genau. Ja. Um ein bisschen noch Ostern abzuschließen, gab es in Österreich was ganz Lustiges. Und zwar hat eine Schiedsrichterin in der österreichischen Frauenbundesliga die Platzwahl durch, du hast mir beigebracht, Eierbecken.
Eierbecken.
So habe ich es gelernt.
Ja.
Genau. Also quasi werden da die Eier hart gekocht und dann die Spitzen aneinander geknallt, nehme ich mal an.
Ja.
Genau. Auf jeden Fall, welches Ei platzt, das heißt, der ist der Verlierer, das heile Ei darf dann die Platzwahl entscheiden. Finde ich ganz süß, und zwar war das beim Spiel zwischen SV Nollingbach gegen St. Pölten, und die Schiedsrichterin war Marina Aufschneider. Und ich muss sagen, das finde ich eine Kuriosität, aber auch eine sehr süße Kuriosität.
Eine nette Geschichte.
Genau.
Ja.
Und eine nette Geschichte war auch dieser Podcast.
Auf jeden Fall.
Ich würde sagen, Niki, es wird Zeit für FIFA, oder?
Es wird Zeit für FIFA, ich muss dich putzen.
letztes Mal war es unangenehm, deswegen haben wir es auch verschwiegen in der
Folge. Ja, ich habe Revanche am Crazy nehmen können, aber heute, ich weiß nicht, ob ich so gut drauf bin, mal schauen.
Vielleicht werde ich dich erstmal müde machen mit dem guten Essen.
Stimmt, Essen wäre jetzt auch ganz gut.
Genau.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und seid auch nächste Woche wieder dabei. Das Thema verraten wir jetzt noch nicht, aber
es wird was Lustiges.
Genau. Ja,
ich freue mich drauf. Also dann, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao.